Ich habe jetzt Konrad Kunze in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Du hast ein Buch geschrieben, Deutschland als Autobahn, eine Kulturgeschichte von Männlichkeit, Moderne und Nationalismus. Das klingt auf jeden Fall spannend und ich könnte mir vorstellen, dass es auch wenig Bücher über Autobahnen als solches gibt. Was hat dich denn dazu bewogen, so ein Buch zu schreiben?
Also ich habe schon sehr lange gegen eine Autobahn bei Halle gekämpft und mache das immer noch. Das ist die 143 durch das schöne Saaletal. Das hatte ich schon über 10 Jahre gemacht, als ich dann eine Qualifikationsarbeit bei meiner Stelle an der Freien Universität schreiben sollte und auch wollte. Und habe also sozusagen, nachdem ich als Aktivist da tätig war, dann beschlossen, das Ganze mal wissenschaftlich anzugucken und hatte schon festgestellt, dass man gegen eine Wand redet, wenn man gegen eine Autobahn redet in Deutschland. Und wir hatten und haben wirklich gute Argumente und die Gegenseite hat eigentlich mehr oder weniger keine. Und trotzdem ist da also diese Wand, wo du also von verschiedensten Leuten aus verschiedensten Bildungshintergründen, Milieus, die komischsten Gründe hörst, warum die Autobahn unbedingt gebaut wird und alles andere wäre also der Untergang vom Abendland so ungefähr. Und diesen irrationalen Kern, den habe ich zum Anlass genommen, mir das Ganze anzugucken.
Ja, Auto und Autobahn ist in Deutschland auf jeden Fall Ideologie, aber vielleicht fangen wir mal so ein bisschen am Anfang an, weil ja, du hast auch quasi also mit Entstehen der Autobahn und sogar davor angefangen. Vielleicht kannst du so einen Schnellraffer-Überblick, seit wann gibt es Autobahnen, wer hat angefangen, die zu bauen und wie hat sich das entwickelt?
Angefangen zu bauen, würde ich sagen, haben die Italiener und zwar vor 100 Jahren, das jährt sich zum 100. Mal dieses Jahr im September. Da gab es die Autostraden von Mailand zum Lago Maggiore, also knapp vor Mailand. Die ist also 1924 gebaut, fertiggestellt worden, das erste kleine Stück bloß, 20, 30 Kilometer waren das. Die Pläne und die Bauarbeiten gingen 22 los, direkt nachdem Mussolini die faschistische Regierung etabliert hat, bei einer Autoquote von einem Auto auf 500 Italienerinnen, also es gab eigentlich keine Autos, aber die haben die erste Autostrada gebaut, dann auch ein paar weitere gebaut in den 20er Jahren und ab 27, manche sagen ab 26, noch vor der Weltwirtschaftskrise gab es dann so einen Lobbyverein, hauptsächlich der deutschen Städte und der Bauindustrie, die also die deutsche Regierung in Berlin bestürmt haben, sie mögen also hieß auch nicht Autobahn damals, sie mögen große nur Autostraßen bauen, und zwar von Basel nach Frankfurt. Das haben die aber nicht gemacht, weil kein Geld da war, dann kam auch die Weltwirtschaftskrise, da war noch weniger Geld da. Also ist alles nichts geworden und dann der nächste Schritt war dann die Regierung Adolf Hitler, die hat dann ab 33 sofort eigentlich angefangen mit der Planung und dann im Herbst, im September mit dem Bau und hat dann die erste sogenannte Reichsautobahn, wo auch das Wort Autobahn auftaucht, 35 nach 2 Jahren fertiggestellt. Das war dann tatsächlich wie geplant bei Frankfurt. Und die sieht auf dem Foto, wenn man heute guckt, so aus wie eine Autobahn. Also 2x2 Spuren, in der Mitte ein Grünstreifen. Die beiden Spuren getrennt, also jeweils getrennt durch eine gestrichelte Linie, rechts ein Standstreifen, Kleeblattauffahrt, Brücke oben drüber, ausgelegt für 180 km/h Reisegeschwindigkeit, was extrem schnell war, was auch als Reisegeschwindigkeit, würde ich behaupten, erst in den 80er Jahren erreicht worden ist, die sind damals nicht so schnell gefahren. Aber das sieht aus wie eine Autobahn und war auch die, würde ich sagen, Urautobahn, nach der sich dann eigentlich das Design und weltweit gerichtet hat. Also erst nach dem Krieg sind sie dann in den USA massenhaft gebaut worden in den frühen 50er Jahren.
Ja, das ist ja interessant, dass ausgerechnet der Faschismus dann diese Autobahnen so gepusht hat. Und ich schätze mal, dass in den 30ern die Autodichte in Deutschland jetzt auch nicht viel höher als die in Italien in den 20ern gewesen ist. Wenn das so ein elitäres Ding war, wo war dann der Sinn dahinter, so viel Geld und so viel Aufwand wegen dieser Autobahnen zu betreiben?
Sie war ein bisschen höher, sie war 1%, als sie angefangen haben, 33, also 1%, 5 Autos auf 500 Deutsche statt ein Auto auf 500 Italiener, also immer noch extrem niedrig, aber ein bisschen höher, muss man sagen, war sie. Aber es war ein elitäres Projekt. Das ist eine Mischung aus Interessen, warum gerade die Autobahn gebaut worden ist. Ich glaube, der einfachste Grund ist einfach die Geldelite der Weimarer Republik bzw. der Nazi-Deutschlands sind einfach gern Auto gefahren. So, das ist einfach ein relativ trivialer Punkt. Welche Elite ist nicht alle, aber Hitler selbst ist gern Auto gefahren. Zitat, meine Liebe gehört dem Automobil. Es hat mir die schönsten Stunden geschenkt, Landschaften, Städte und so weiter, Zitat Ende. Während er über Frauen gesagt hat, ich kann keine Frau lieben, bis mein Werk nicht vollendet ist, Zitat Ende. So. Also Hitler mochte Autos, die deutsche Elite mochte auch Autos. Fairerweise muss man sagen, auch ein paar Linke waren Autonarren. Leider Bertolt Brecht zum Beispiel auch. Finnisch spricht gegen ihn, aber egal, ich mag ihn trotzdem. So, und die haben sich einfach sozusagen ihren eigenen Traum erfüllt. Die wollten gerne Auto fahren. Und natürlich wollten sie ganz schnell fahren. Also schon die erste nur Autostraße in, ich würde fast sagen, in ganz Europa, die AWOS in Berlin, die während des Ersten Weltkriegs ein bisschen weiter und dann nach dem Ersten Weltkrieg fertig gebaut worden ist, war einfach eine Luxusrennstrecke. Also es war immer ein Luxusspaß, so ungefähr parallel zum privaten Flugzeug, wobei das natürlich noch ein bisschen weniger verbreitet war als das Auto. Dann kam dazu natürlich eine Art Wirtschaftsförderung. Der heute bekannte Porsche ist ja benannt nach dem gleichnamigen Gründer der Firma. Und die haben gejubelt in ihrer Konzernzentrale in Stuttgart. Das haben sie gejubelt am 11.1933. Ich lese mal hier kurz vor aus David de Jongs wunderbarem Buch Braunes Erbe. Da heißt es, am 11. Februar um 10 Uhr morgens, 12 Tage nachdem Adolf Rosenberger, das war der erste Mitgründer von Porsche, gekündigt hatte, hielt Hitler zum ersten Mal die Eröffnungsrede der Automobilausstellung in Berlin. In seiner mitreißenden Ansprache kündigte der Reichskanzler Steuererleichterungen für Autofahrer und ein modernes Straßenbauprogramm an, um der schwächelnden Autoindustrie unter die Arme zu greifen, die unter der Krise litt. Hitler, ein Autoenthusiast, der Zeit seines Lebens keinen Führerschein besaß, lobte die deutschen Autokonstrukteure und Ingenieure, Zitat, deren Genialität diese Wunderwerke menschlicher Erfindungsgabe schafft. Es ist traurig, dass unser Volk diese namenlosen Männer kaum jemals kennenlernt, Zitat Ende Hitler. Insbesondere einen dieser Männer sollte der Redner kurz darauf ausgesprochen gut kennenlernen, nämlich wie gesagt Ferdinand Porsche. Und jetzt kommt Hitlers Botschaft, wurde in den Porsche-Räumen in Stuttgart mit Jubel aufgenommen, wo die versammelte Mannschaft die Rede im Radio verfolgt hatte. Nachdem Hitler geendet hatte, schickte ihm Ferdinand Porsche ein Telegramm mit einem kurzen Lebenslauf und einem Angebot, Zitat, als Schöpfer vieler namhafter Konstruktionen auf dem Gebiet des deutschen und österreichischen Kraft- und Luftfahrtwesens und mehr als 30 Jahren mitkämpfend um den heutigen Erfolg beglückwünsche ich Eure Exzellenz zur tiefgründigen Eröffnungsrede. Porsche und seine Belegschaft seien bereit, dem deutschen Volk ihr Wollen und Können zur Verfügung zu stellen. Zitat Ende und so weiter und so fort. Habe jetzt alles gelesen aus David de Jongs Erbe, ganz tolles Buch. Okay, und also Hintergrund war, die deutsche Autoindustrie stand eigentlich kurz vor der Pleite. Porsche eigentlich auch, war irgendein verkrachtes Konstruktionsbüro aus Stuttgart. Bei Skoda hat es nicht geklappt. Manche sagen auch, er hat den Käfer, also den späteren Nachkriegskäfer, die Pläne von Skoda mitgenommen. Vielleicht auch ohne so richtig zu fragen bei Skoda, ob er die mitnehmen durfte. Also auf jeden Fall, Porsche war eigentlich nichts. Er ist eigentlich groß geworden mit Hitler. In Volkswagen gab es noch nicht. Bei Daimler, BMW, Auto Union standen die Fließbänder gab es gar nicht. Fabriken standen großenteils still. Also es war eigentlich so eine Art Insolvenzverschleppung. Die Belegschaft hatte noch 30.000 Arbeiterinnen. Das war wirklich nicht viel. Und die haben sich natürlich gefreut und haben natürlich Lobbyarbeit gemacht, dass es so ein Förderprogramm für Autos gibt. Auch ein Förderprogramm wollte die Bauindustrie, denen ging es auch nicht gut. Die haben ja vorher auch schon Druck gemacht, dass sie die Autobahn kriegen, weil klar, Autobahn heißt viele Bauaufträge. Dann die Stahlindustrie, das waren die großen Industriemagnaten, Flick wäre zu nennen, Thyssen natürlich, weil in den Brücken wurde damals und auch heute viel Stahl verbaut, also Stahlbeton. Und dann ist noch ein Punkt, den ich meine, in meinem Buch rausgearbeitet zu haben, der noch nicht so ganz klar war bis dahin in der Geschichtswissenschaft. Es gab gewisse Vorbehalte in der deutschen Industrie und bei den Banken, also bei den oberen 10.000, Hitler zu unterstützen, weil das Programm der NSDAP in Teilen links war. Ja. Das S steht bekanntlich für Sozialismus. Und die Reden von Hitler und anderen im Reichstag im Jahr 32 waren durchaus so, dass sie sich angebiedert haben oder empfohlen haben bei den Arbeiterinnen. Und sie haben ja leider auch Stimmen abgegrast. Und dann gab es den Programmpunkt Brechung der Zinsknechtschaft, hieß der. Und es gab den Programmpunkt Autarkie und Abkopplung vom Ausland. Und das hat den Finanziers nicht gefallen. Also Siemens hat ein großes Auslandsgeschäft, der IG Farben, also der Zusammenschluss der Chemie-Giganten, hat ein großes Auslandsgeschäft. Also die hatten überhaupt keine Lust drauf. Die hatten sich aber schon im Laufe des Jahres 32 mehr oder weniger darauf geeinigt, dass Hitler ihr Mann ist, den sie unterstützen. Aber diesen linken Flügel, den es also wirklich gab, um einen Herrn Strasser, der dann auch geschasst worden ist, der hat ihnen gar nicht gepasst. So. Und der Strasser ist Ende 32 erstmal abserviert worden. Erst in einem Röhmputsch ist er auch ermordet worden, aber da war er noch am Leben. Und meines Erachtens war die Autobahn, vor allem die Ankündigung, diese Autobahn zu bauen und die Autoindustrie zu fördern, am 10. Februar, ein Signal an die Industriebarone, die besitzende herrschende Klasse in Deutschland, dass eine NSDAP unter Führung von Hitler den linken Flügel ausgeschaltet hat und diesen Versuch, die Arbeiterinnen zu umgarnen mit einem Nationalsozialismus aufgegeben hat. Weil wenn man so ein elitäres Programm macht, wie Autobahn zu bauen und das zu fördern und die Kfz-Steuer abzusenken, was 1%, wie gesagt, der Bevölkerung zugutekommt, die ein Auto besitzen, dann macht man eine elitäre Politik, dann macht man keine populäre Politik. Und damit hätte die NSDAP auch bei den Arbeiterinnen keine Punkte gewonnen. Und ich vermute, man kann natürlich nur vermuten, die KPD und SPD hätten das eigentlich ausschlachten können im Wahlkampf gegen die NSDAP und sagen können, guck mal, diese Spinner, die erzählen nicht was vom Nationalsozialismus, aber die wollen Autostraßen bauen, ihr habt gar kein Auto. Die hätten das ausschlachten können im Wahlkampf, aber konnten sie nicht, weil sie schon verfolgt worden sind vom Terror und zweitens, weil diese Rede, die ich eben zitiert habe, die von Porsche bejubelt worden ist, die ist in einem kleinen Kreis geblieben. Also das hat damals keinen interessiert. Das im größeren Rahmen ist das nicht wahrgenommen worden, aber in der Chefetage ist es schon wahrgenommen worden. Und es war ja noch Wahlkampf im Februar und im März. Die Reichstagswahl war ja dann erst im März. Und da war es eben wichtig, nochmal Geld einzusammeln. Das Geld kam dann auch von der sogenannten industriellen Spende. Das heißt, die führenden Industriellen Deutschlands, bis auf ganz wenige Ausnahmen, haben Hitler das abgenommen, dass er das linke Programm über Bord schmeißt und eine industriefreundliche Politik macht. Und das hat er dann auch gemacht. Und ein Teil dieser Versicherung, wie gesagt, war eben so ein elitäres Straßenbauprogramm zu machen, was also den Arbeiterinnen und also 99% der Deutschen überhaupt nichts genützt hat, außer eben diesem 1%. Und wenn man sich die Reden anhört, ich habe mir das also angetan, die sind erhalten als Radioaufzeichnung, beim Spatenstich dann Ende 33, da entschuldigt sich Hitler fast bei den Arbeitern, die da vor ihm stehen. Von daher auch übrigens das berühmte Foto, das zumindest in manchen Schulbüchern abgedruckt war, die 500 irgendwas Arbeiter in Frankfurt, die da mit dem frischen Spaten angetreten sind und dann die erste Autobahn schaufeln sollten. Also entschuldigt sich fast bei denen so durch die Blume. Er sagt dann wirklich, es ginge darum, eine Ankurbelung der Wirtschaft irgendwo zu erreichen. Ja? Also er eiert eigentlich so ein bisschen rum, warum sollte jetzt hier diese Autobahn bauen? Und er erklärt ihnen also was von notwendiger Wirtschaft an.
Ja, aber unsere Zeit geht jetzt leider zu Ende. Also das war jetzt halt Konrad Kunze. Der hat das Buch geschrieben, Deutschland als Autobahn, eine Kulturgeschichte von Männlichkeit, Moderne und Nationalismus, erschien im Transkript-Verlag.org. Und das Schöne ist, es lässt sich da auch als PDF runterladen und anschauen. Und das Buch beinhaltet natürlich noch viel, viel mehr, außer dieser ersten Anfängen der Autobahn. Es geht natürlich auch um die Autobahn in Westdeutschland, aber auch in Ostdeutschland und in der Gegenwart.